eine angewölfte Bringfreude, die sie wirklich als Welpe alle schon zeigen. Ihr kennt das von den Retrievern auch. Das ist erwünscht. Das hat eine Bracke, ein Schweißhund oder eben ein Bauhund nicht.
Herzlich willkommen beim Podcast Dummy & Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy & Co. Ich bin Susanne von Hundeschule Jagdfieber und heute habe ich einen Interviewgast und zwar die Sarah Spelzberg. Sie war schon mal hier für ein anderes Thema, aber jetzt unterhalten wir uns über Jagdhunde im Dummy-Training und auch Jagen und Dummies und Hunde und überhaupt. Und wir unterhalten uns über die Unterschiede von den einzelnen Jagdhunderassen, aber auch, wie das sich sozusagen ja dann im Dummy-Training einfach äußert. Also, dass man da zum einen Rücksicht nehmen muss, aber auf der anderen Seite auch dadurch, ganz viele Sachen versteht. Und es geht auch um dieses Thema von Unabhängigkeit und Vertrauen. Da ist ja so eine, ja, da ist ja so ein schmaler Grat, den man gehen muss, weil man gerade auch zum Beispiel in der Jagd eben einen unabhängigen Hund braucht, der seine Nase gut einsetzen kann und der einem auch mal den Popo rettet, wenn er eben selber und eigenständig denkt. Und im Dummy-Training wollen wir das ja ganz oft gar nicht haben. Da wollen wir am liebsten einen Hund haben, der gar nicht denkt. Also ich jetzt nicht, aber manche. Und da ist es halt so ein Entspannungsfeld. Und wenn man beides machen möchte mit seinem Hund, Jagen und Dummy-Training, dann muss man da auf einem sehr schmalen Grat halt rumtanzen. Aber auch wenn du gar nicht zur Jagd gehst und aber einen Jagdhund hast, ist das Thema trotzdem spannend für dich, weil es dir einfach zeigt, was in deinem Hund eigentlich steckt und wie du manchmal Sachen auch besser verstehen kannst. Und wer ist Sarah? Sie ist schon seit 91 ja umgeben von Jagdhunden. Sie hat Agility gemacht, sie hat Unterordnung gemacht, Rettungshundearbeit gemacht, Jagdhundeausbildung, Dummy-Ausbildung. Sie führt eigene kleine Münsterländer, die sie auch alle bis zur VGP geführt hat. Das ist eine Jagdprüfung und sie ist seit 2006 Hunde-Physiotherapeutin, seit 2014 Hunde-Osteopathin. Und seit 2014 hat sie auch den Jagdschein und ist aktive Jägerin und auch seit 2022 Ausbilderin bei der Jagdhundeausbildung. Und sie hat also eine wahnsinnige Bandbreite. Sie weiß irgendwie alles und es ist immer total spannend, sich mit ihr zu unterhalten, weil sie eben die ganzen Blickwinkel kennt, weil sie die wirklich selber durchlebt hat und nicht immer nur, sage ich mal, teilgenommen hat, sondern auch in der Ausbildung mit dabei war. Und da hat man wirklich von allen Seiten einen Blick. Aber ich will nicht zu viel verraten. Es war ein sehr schönes Interview, ein sehr spannendes Interview und ich wünsche dir viel, viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sarah, schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist beim Thema Jagdhunde und Dummy-Training. Und erstmal ein, wie geht's dir so?
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich wieder sehr gefreut. Und genau, mir geht's sehr gut und ich freue mich auf unser Thema.
Ja, dann gehen wir auch gleich rein und ich starte mit einer spannenden Frage und zwar Jagdhunde. Ne? Die sind ja ein bisschen anders oder sind sie anders? Das ist jetzt die Frage. Also sind Jagdhunde anders im Dummy-Training oder im Training an sich als, in Anführungsstrichen, ich mache jetzt hier so Tüdelchen für alle im Podcast, normale Hunde. Was würdest du auf solche eine Frage antworten?
Ja, ich denke schon, dass Jagdhunde definitiv anders sind als andere Hunderassen, weil auch die Hütehunde natürlich komplett anders sind als unsere Jagdhunde, ne? Und entsprechend haben die meisten Hunde ja ihre Geschichte und wofür sie gezüchtet worden sind. Und da haben wir große Unterschiede. Auch innerhalb der Jagdhunderassen haben wir viele Unterschiede, ob wir die Vorsteher als Gruppe angucken. Aber auch da gibt es einzelne Rassen, die sich unterscheiden, genauso wie unter den Retrievern. Da sind die Rassen auch alle unterschiedlich. Also von daher ein großes Ja, da gibt es Unterschiede.
Ja, genau. Und auch nicht nur Jagdhunde, das hast du gerade sehr schön gesagt, nicht nur Jagdhunde und in Anführungsstrichen normale Hunde, sondern selbst innerhalb der Jagdhunderassen gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Hundetypen, gerade auch, woher sie halt kommen oder wofür sie mal gezüchtet wurden. Und alleine, wenn ich mir jetzt bei den Retrievern, das ist ja schon eine relativ kleine Gruppe mit 6 Hunden, also mit 6 Rassen, aber die sind alle so unterschiedlich, ja, also wenn man sich den Chassis anguckt und den Labrador und dann den Golden und dann den Toller, von dem ich natürlich am meisten weiß, aber auch der Flat ist anders und der Curly ist dann auch nochmal anders und ja, sie sind einfach speziell, weil sie ja, wie du auch schon so schön sagst, eine richtige Funktion hatten und ich meine mal die anderen Hunde in Anführungsstrichen, Hütehunde oder auch, was gibt es denn da noch? Überlege ich gerade.
Also Herden, Schutzhund, die Hütehunde, Schäferhunde, ne, das sind, oder auch einfach nur die Gesellschaftshunde. Ich meine, die sind dafür da, um gute Laune zu verbreiten, ist auch ein Job.
Ja, auf jeden Fall. Und manchmal sehr hart. Also
ja.
Wenn ich mir manche Hunde angucke, so ein Papillon auf so einem Schoß von einem älteren Herrn, denke ich so, you go, girl.
Genau, und die geben auch alles.
Ja. Okay, und dann wäre mal die Frage, okay, also es gibt ja so, die Jagdhunde an sich sind ja, wie gesagt, wie wir gesagt haben, schon unterschiedlich. Gibt es denn da auch so Unterschiede in der Ausbildung von Jagdhunderassen? Also auf was man da achten müsste? Oder ich sag mal, wenn man jetzt eine bestimmte Art Jagdhund hat, kann man da einfach zum Jagdhundeausbildung gehen? Oder wie unterscheidet sich das?
Genau, super Frage. Also es ist tatsächlich so, wir unterscheiden die Vorstehhunderassen, dann die Retrieverrassen, dann unterscheiden wir eben die Schweißhunde. Da haben wir die Bracken und die klassischen Schweißhunderassen und dann haben wir nochmal die Bauhunde, wo die Terrier und Dackel oder Teckel zuzählen. Und die haben alle eigene Prüfungen, alle verschiedene Ausbildungen und es ist auch in der Regel so, die Jagdhunde-Ausbilder sind primär immer auf eins ein bisschen spezialisiert, können natürlich alles, also zum Beispiel bei uns, wir sind so mehr spezialisiert auf die Vorsteher und die Retriever, aber nicht auf die Baujagd, ne? Und da hat man eben entsprechend auch Unterschiede, wo man gucken sollte, wo möchte ich hin oder welche Prüfungen muss mein Hund machen und dementsprechend suche ich mir dann auch einen Jagdhunde-Ausbilder aus.
Mhm, genau, also man sollte sich schon vorher Gedanken machen, was für einen Hund man sich holt und wie man den dann ausbilden möchte, sozusagen. Und wenn man jetzt, sage ich mal, okay, man hat jetzt einen Jagdhund und man ist aber nicht Jäger, also man möchte diese ganzen Prüfungen nicht machen, dann würde sich ja Dummy-Training so anbieten. Gibt es denn so Rassen, wo du sagen würdest, na, da passt das mit Dummy-Training so gar nicht?
Also wenn ich jetzt einen Jagdhund habe und sage, ich möchte ihn gar nicht jagdlich führen, das kommt ja auch häufig vor, dass die Hunde irgendwie aus dem Tierschutz kommen oder eben in der Jagd nicht in dem Sinne brauchbar sind und dann in den Familien landen, was ja auch alles schön und gut ist. Und da ist natürlich Dummy-Training eine super Auslastung. Auch für, in meinen Augen, für jagdlich geführte Hunde ist das eine tolle Arbeit. Es gibt tatsächlich, glaube ich, in allen, also zum Beispiel die Bracken, die Schweißhunde oder auch die Bauhunde, das sind jetzt nicht so Hunde wie beispielsweise die Retriever, die ja auch ein Will to Please haben sollen. Die Vorsteher sind auch die enge Zusammenarbeit mit dem Jäger gewohnt. Das heißt, die sind auch Teamarbeit gewohnt, haben auch eine Art von Will to Please, vielleicht nicht so ausgeprägt wie der Retriever, aber definitiv auch. Und die lernen auch das Apportieren und die haben auch, also die Vorsteher, eine angewölfte Bringfreude, die sie wirklich als Welpe alle schon zeigen. Ihr kennt das von den Retrievern auch. Das ist erwünscht. Das hat eine Bracke, ein Schweißhund oder eben ein Bauhund nicht. Das sind Einzelgänger, die müssen alleine Entscheidungen treffen. Und oft ist es auch da, wenn ein Schweißhund oder eine Bracke schon über Kilometer eine Nachsuche gemacht hat, sprich ein krankes Wild verfolgt hat, um das hinterher zu packen und zu greifen, hat man oft einen Loshund, weil die Kondition und Konzentration gar nicht mehr da ist, jetzt noch das Stück Wild irgendwie zu hetzen und zu greifen, ne? Das heißt, da kommt dann ein Loshund mit ins Spiel. Oder auch bei den Bauhunden ist es häufig so, die Bauhunde machen unter Erde ihren Job, einen harten Job, einen knallharten Job und sprengen den Bau, nennen wir das Jäger immer. Das heißt, das Wild verlässt den Bau und alles, was draußen beschossen wird, da stehen ringsherum große Vorstehhunde, die einfach dann den Job über Tage machen und als Loshunde fungieren und dann eben den Apportierjob machen, wo wir eigentlich ja bei der, was das Hauptmerkmal der Dummy-Arbeit ist. Ne? Das heißt, häufig haben wir eben Terrier oder eben Bracken-Schweißhunde, die das nicht so mitbringen. Aber nichtsdestotrotz, ich kenne wirklich Bracken, die freudestrahlend Dummy-Arbeit machen, auch eine gute Dummy-Arbeit machen, ausdauernd Dummy-Arbeit machen. Und dasselbe, ich kenne ziemlich viele Terrier und selbst einen Dackel haben wir zum Apportieren und zur Dummy-Arbeit gebracht. Also ich würde da keinen ausschließen. Ich würde das immer probieren, weil ich finde, es ist eine tolle Arbeit.
Mhm. Ja, genau. Man muss auch einfach dann im Hinterkopf haben, dass sie vielleicht das Dummy-Training auch anders machen. Also auch zum Beispiel, wenn ich jetzt an die Stöberhunde denke, die sind ja gar nicht dafür gedacht, dass sie mal eine gerade Linie laufen sollten.
Richtig.
Und denen dann zu erklären, genau, 100 Meter geradeaus an allen Verleitungen vorbei. Und die so, aber, ich würde gerne genau. So in S. So.
Genau, da sagst du genau das Richtige, ne? Die Stöberhunde, die sind einfach, die haben sofort die Nase unten, die stöbern wie so einen kleinen Wiesel. Und das ist auch ein bisschen das Problem zum Beispiel mit den Vorstehhunden. Die haben immer sofort die Augen zu, die Nase an und dann stellen die sich quer zum Wind. Und das ist wirklich eine Fleißarbeit, denen zu sagen, Nase aus, Augen auf, gerade laufen. Ja, das muss man wirklich trainieren. Und das bringen viele Retriever einfach schon ganz anders als Anlage mit. Die muss ich irgendwie wach küssen, die muss ich ein bisschen pflegen und dann habe ich eine ganz andere Grundlage, wo es dann halt beim Stöberhund oder beim Vorsteher einfach viel, viel mehr Arbeit ist. Aber nichtsdestotrotz kann man das erreichen.
Ja, genau. Und man muss halt nur, also man muss ein bisschen, wie sagt man mal so schön, also du musst gnädig mit dir sein und auch mit dem Hund. Also man kann dann, also es ist ja, es ist halt so, man vergleicht halt gerne und schnell. Und ich sage dann auch immer, ihr habt ja einen Hund und der hat immer also zwei Seiten einer Medaille. Man kriegt immer das ganze Paket. Ja, oh Gott, zwei Sprüche in einem.
Genau, aber das ist es. Ne? Man muss wirklich immer gnädig sein, man muss auch immer drauf gucken. Also ich hatte gestern eine Junghundegruppe und alle waren ganz verzweifelt, weil die ganz wunderbar alle zu Hause apportieren und still sind. Und das erste Mal in der Gruppe, das war ein Gewusel und der Apport, der funktionierte auch noch so semi nur, weil natürlich dieser Stress musste erstmal kompensiert werden, dass sie da alle in der Gruppe auf dem Haufen waren und einfach so viel Energie war. Und dann ist auch heute nicht die Aufgabe, sauber zu apportieren, ne? Sondern einfach erstmal genau ankommen. Und genau, so muss man immer ganz individuell für den Hund gucken, wo ist er und wo kann ich ihn abholen.
Ja, genau. Und manche brauchen einfach ein bisschen mehr Hilfe als andere. Und dann sage ich auch mal, dafür habt ihr dann ja auch Vorteile bei anderen Sachen. Also wenn es dann zum Beispiel, wenn es dann um die Nase geht, ja, da sind die dann plötzlich dabei. Oder wenn man eine große Suche machen muss. Oder auch mal jetzt gerade dieses Buschieren. Das ist ja auch gerade jetzt immer mehr. Und deswegen nicht immer nur auf die negativen Seiten gucken, sondern vor allem auch das, was der Hund mitbringt und vor allem Spaß haben. Das ist ja immer so, dass man wird immer so verkniffen, finde ich, wenn man sagt, ja, aber jetzt die 50 Meter am Ende ist er doch wieder nach rechts abgedriftet. Und man freut sich gar nicht über die 45 Meter, die er gerade ausgelaufen ist. Und da muss man immer wieder, deswegen, ich versuche immer wieder rein in die Bresche, versuche es zu genießen, weil das ist dein Hobby.
Genau, das sollten wir nie vergessen. Es ist unser Hobby. Es sollte dem Hund Spaß machen. Es sollte uns Spaß machen. Und wir sollten zum Team zusammenwachsen. Aber klar, das kennt jeder. Das kennt jeder Hundeführer. Irgendwann ist der Ehrgeiz da und man versteht nicht, warum gerade jetzt irgendwas nicht klappt. Aber meistens ist es ja mit ein bisschen Abstand, weiß man einfach, okay, was ist passiert oder auch nicht. Aber da sollte man viel einfach mit lächeln. Also das ist auch etwas, was wir unseren Hundeführern sagen. Lächeln, alles fein, tief durchatmen und nicht sofort irgendwie aus der Haut fahren. Das bringt den Hund nicht weiter und einen selber auch nicht.
Ja. Genau, genau. Okay, würdest du denn sagen, also sagen wir mal, jetzt hat jemand, also die Retriever gehören ja auch zu den Jagdhunden, auch wenn man halt schon sagen muss, dass Retriever ja schon die, ich sag mal, die nicht zahmen, aber die eher entspannteren Jagdhunde sind, ja. Aber würdest du denn sagen, wenn man jetzt einen Jagdhund hat und man ist nicht Jäger und sollte man unbedingt eine Sportart machen, also zum Beispiel Dummy-Training, aber eben man kann ja auch andere Sachen machen, also sollte das sozusagen zumindest im Kopf sein, dass das eine Pflichtgeschichte ist, dass man den auch auslasten muss.
Ja, also ich denke schon, das sind alles Hunde, die sind auf Leistung gezüchtet. Die machen alle Prüfungen, um in die Zucht zu gehen. Und das ist wirklich also das ist nicht zu unterschätzen, ne, was diese Hunde leisten. Und das steckt in denen, ne? Das ist in die Anlage. Also ich sage ja auch zum Beispiel immer, ein Jagdhundetrainer ist kein gewöhnlicher Hundetrainer, weil wir arbeiten mit Hunden, die mit hochveranlagt zu uns kommen. Und wir müssen einfach nur noch diese Anlagen wachküssen, ein bisschen modifizieren, generalisieren und in die Bahn leiten. Ja, da rede ich von ganz anderen Sachen, wie ein Hundetrainer, der einem Hund, der gar kein Talent dafür hat, irgendetwas beibringen muss. Ne? Das sind schon Unterschiede, was man auch nicht zu unterschätzen sollte. Das heißt, jeder Jagdhund ist wirklich auf Leistung gezüchtet oder hat es in seinen Genen, dass er arbeiten möchte und natürlich am liebsten den Job, für den er auch gezüchtet worden ist, weil es ist wirklich eine Veranlagung, das ist ein Charakterzug, der steckt in diesen Hunden und das ist auch nicht zu unterschätzen. Und den Retrievern ist zum Beispiel abgezüchtet worden, dieses Greifen und Töten ganz häufig, weil man sagt, ne, die arbeiten nach dem Schuss und die sollen entspannt sein, aber auch da sehen wir, dass ihnen manchmal sogar so viel Wildschärfe fehlt, dass sie sich noch nicht mal mehr an eine lebende Ente trauen. Ja, aber andererseits, wenn ich einen Retriever habe, wo ich weiß, der soll in die Jagd gehen und ich küsse das relativ früh wach beim jungen Hund, der hat nie im Leben Probleme damit, ja, weil die Anlage steckt in ihm. Ne? Das heißt, da, wo es eher nicht vorhanden ist, dann ist es zu spät oder relativ spät wach geküsst worden. Ja, aber man kann es immer noch wach küssen, weil es, ich sage immer, wach küssen hört sich blöd an, aber ich kann es immer wieder, es schlummert in den Hund und ich kann es immer wieder aus dem Hund holen. Und das darf man nicht vergessen. Und ein Charakterzug, man kennt es auch von seinen Geschwistern, das steckt in einem, das ist tief veranlagt. Und wenn einer einen Hang zu bestimmten Sachen hat, kann der gar nicht anders. Und so ist es auch bei unseren Jagdhunden, weil die wirklich alle für eine Aufgabe gezüchtet sind seit vielen, vielen Jahren. Also die kommen ja alle irgendwann im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts sind die Rassen entstanden. Das heißt, diese Genetik steckt schon lange in den Tieren. Von daher sollten die alle in irgendeiner Art und Weise arbeiten, auch wenn es nicht jagdlich ist. Trotzdem gibt es zum Beispiel die Braken oder die Schweißhunde, die sind, was das Laufpensum oder die Schnelligkeit angeht, anders als die Vorsteher. Ne? Auch da gibt es wieder Unterschiede innerhalb der Vorstehgruppe. Also da muss man einfach ein bisschen gucken und auch schauen, was mag mein Hund.
Genau. Und dass man auch guckt, weil du so sagst mit dem Wachküssen, das finde ich sehr schön. Es ist nur so, manchmal kommt es auch ohne, dass man es macht. Also man kauft sich einen Hund und möchte gar nicht, dass der zum Beispiel Wildschärfe entwickelt oder Spuren nachgeht oder vorsteht oder so, weil man eben ja gar nicht jagdlich, sage ich mal, arbeiten möchte. Und trotzdem ist es im Hund drin und trotzdem zeigt er es auch.
Genau, das zeigt einfach, wie hoch diese Veranlagung ist, dass der Hund irgendwann kommt es halt zum Tragen, also der wird es selber, erwacht es selber, diese Anlage, ohne unser Zutun oder obwohl wir es eigentlich vermeiden möchten. Und dem muss ich mir einfach bewusst sein, wenn ich so einen Hund habe, ne, oder mir auch überlegen, möchte ich nicht doch lieber einen anderen Hund mir holen. Also als Beispiel die Vorsteher, die auf den Jagden laufen, ein Jagdtag, da machen die mal locker bis zu 40 Kilometer und die sind nicht müde. Ne? Und die haben da viele, wo die einfach beschleunigen, dann wieder ein bisschen langsamer arbeiten. Das heißt aber unterm Strich mit Fahrradfahren und Joggen mache ich keinen Vorsteher dieser Welt müde und laste ihn aus, sondern dann halte ich ihn im Wohlfühlpensum, was er sowieso an Kilometern macht, ja, weil seine Anlage das macht und braucht. Und wenn ich ihm das nicht gebe, geht er halt zu Hause über Tische und Bänke. Aber da muss ich mich auch nicht wundern, warum mein Hund nie zur Ruhe kommt. Und da wird ihm wahrscheinlich ein Boxentraining auch nicht helfen, weil die Anlage einfach sagt, laufen, ich bin ein Vorsteher. Ne? Auch ja. Da gibt es Unterschiede. Ne? Es gibt Rassen, die sehr laufstark sind, andere, die nicht so laufstark sind, aber dem muss ich mir einfach bewusst sein und muss mir eventuell dann auch überlegen, dass ein Terrier ein raubzeugscharfer Hund ist, der keinen Schmerz kennt, wenn es um Kampf geht. Möchte ich das in meinem Alltag? Kann ich das befriedigen? Oder ist dann doch eine andere Rasse sinnvoller für mich? Ne? Das ist einfach, was man sich schon überlegen sollte, wenn man sich eine Rasse aussucht. Ich meine, du hast es vorhin bei den Retriever-Rassen angesprochen, auch da gibt es einfach wahnsinnige Unterschiede und man sollte sich auch hier überlegen, ist der Flat der richtige Hund für mich, wenn ich eh ein sehr inkonsequenter und lustiger und chaotischer Mensch bin? Oder mache ich es mir mit einem anderen Retriever einfacher? Ja,
ja. Ja, genau. Ich habe damals auch überlegt, Labrador toller und dann habe ich einen gesehen und habe gesagt, es tut mir leid, Labrador. Einfach, und das ist halt auch genau nochmal so ein Aufruf, ein Hund hat keine Farbe, ja, also ein Hund sollte man sich nicht aussuchen aufgrund von, er ist hübsch oder er ist besonders, diese Farbe oder das oder hat besonders schönes Fell oder er, wie man bei den Tollern ja immer so schön hört, oh, ein kleiner goldener Retriever, ja, so schöne Größe, ja, finde ich super. Natürlich muss das auch in den Alltag passen. Also du kannst dir kein Bernardiner holen, wenn du in einer Einzimmerwohnung wohnst, aber im 5. Stock vielleicht oder im 9. Aber trotzdem muss das in dein Leben passen, ja. Dass man genau, kann man dem Hund 40 Kilometer pro Tag gönnen, sodass er sich entspannt aufs Sofa legen kann oder will man vielleicht was anderes? Genau. Okay, dann wollte ich noch mal ganz kurz ein bisschen in die Tiefen sozusagen zwischen, beim Dummy-Training haben wir ja oft dieses Vertrauensding. Also bei den Retrievern, wir wollen ja immer diese eierlegende Wollmilchsau haben. Also wir wollen einen Hund haben, der super gut voranläuft, uns vertraut, gerade läuft, nur das macht, was wir sagen, aber auf der anderen Seite selbstständig Entscheidungen trifft. So, und da ist ja immer so ein, du hast dann immer eher einen Hund, der in die eine Richtung tendiert oder in die andere. Und immer hast du irgendwie ein Problem. Entweder kannst du deinen Hund kilometerweit schicken, aber wenn er angekommen ist, sucht er nicht richtig, weil er sagt, naja, aber sag mir doch, wo es ist. Oder du hast den anderen Hund, der sich nicht so weit schicken lässt, aber alles findet, wenn er denn mal da ist. Ja? Und das ist ja so eine Schwierigkeit. Und gerade im jagdlichen Bereich ist das ja auch noch mehr gefühlt. Weil man ja, ich sag mal so, wenn du einen Hund einen Dummy nicht findet, naja, so what? Zum schlimmsten Fall lässt es liegen, weil du es nicht wiederfindest oder du sammelst es selber ein. Aber gerade wenn es ja auch um Tiere und um Wild geht, dann ist ja noch eine andere Ernsthaftigkeit, sage ich mal, dabei. Und wie schafft man denn diesen Balanceakt zwischen Gehorsam und Vertrauen in den Hundeführer und gleichzeitig auch diese Unabhängigkeit und dieses Selbstbewusstsein, was man da haben möchte im Hund?
Ja, das ist ein total spannendes Thema. Das ist auch bei unseren Vorstehern ein spannendes Thema. Es ist natürlich das A und O, was wir brauchen. Ne? Wir brauchen einen Hund, der wirklich auf uns hört. Das ist seine Lebensversicherung. Wir brauchen im Dummy einen Hund, der wirklich auch still ist, der ruhig ist, der entspannt ist nach Möglichkeit und dann zuhört, was ich von ihm möchte und eben entsprechend ausführt. Ich finde, immer im Dummy habe ich die Möglichkeit, gerade wenn ich das hobbymäßig mache, mir die Zeit zu nehmen und kleinschrittig das meinem Hund anzupassen. Und also ich hatte zum Beispiel mal einen Hund, der konnte einfach nicht markieren. Ja, für den war jedes Mark einfach ein Einweisen, das ging nicht anders. Da musste ich irgendwann auch mitleben und ich konnte dann gut markieren. Ja, das finde ich auch im Dummy total legitim, auch wenn es Punkte kostet. Man ist ja letztendlich ein Team und da kann ich, finde ich, immer im Dummy relativ viel ausbaden. Ich glaube, es gibt nur ganz, ganz wenige Hunde, die wirklich gut 100% im Dummy sind und 100% in der Jagd, weil da brauche ich schon einen wirklich krassen Hund, sage ich mal, der das leisten kann. Ich glaube, es sind immer, selbst wenn ich mir die Jagdhunde angucke, es gibt Jagdhunde, die sind eher gute Vorsteher, gute Apporteure, die sind, sage ich mal, etwas weicher, die sind häufig sehr führig, während andere, die sind absolut selbstbewusst, die sind raubzeugscharf, die gehen nach vorne. Ja, da haben wir ja auch schon diese Unterscheidung und die Schläge, ne? die dann mehr Selbstständigkeit und wir wollen trotzdem beides haben. Und ich glaube, das kann man auch ein bisschen bei den Retrievern vergleichen. Ich möchte einerseits den Dummy-Sport haben und andererseits das Jagdliche. Es ist natürlich so, wenn ich einen Hund im Dummy ausbilde und gut ausbilde, den in die Jagd zu bringen, klappt in der Regel gut. Wir haben so ein paar Punkte, die dann kritisch sind. Das ist einmal diese Eigenständigkeit und das Weitläufige, wenn es um Stöbern, um die Verlorensuche geht, weil die sind durchs Dummy sehr im Gehorsam und so weiter. Aber meistens werden die im Laufe der Jagden und der Erfahrung mit Wildkontakt weiter. Aber das merke ich dann natürlich im Dummy, dass mein Hund jetzt auch eigenständiger ist, auf einmal selber Ideen entwickelt hat, weil er das im Jagdgebrauch ja auch automatisch erfährt, die Erfahrung macht. Aber wenn ich den im Dummy vorher gut ausgebildet habe, habe ich natürlich die Möglichkeit, wieder über den Gehorsam den im Dummy auch ein bisschen kleiner wieder zu bekommen oder gehorsamer zu bekommen. Ja, ich glaube, viel, viel schwerer ist die Reihenfolge, wenn ich sage, ich bilde meinen Hund jagdlich aus und gehe dann akkurat in Dummy-Sport. Ich glaube, dieser Weg ist schwieriger und komplizierter, mit Sicherheit auch machbar, kommt wieder auf das Hund-Mensch-Team an. Aber ich glaube, einfacher ist es immer umgekehrt und bei den Retrievern ist ja zum Beispiel das Schöne, außer jetzt die JAS, alle jagdlichen Prüfungen sind null altersbegrenzt. Ja, das ist zum Beispiel das Problem bei den Vorstehern, deshalb sind die Vorsteher auch wild schärfer und eigenständiger, nicht nur, weil sie es mitbringen, sondern die werden schon so vom Züchter geprägt und die Prägung, die sie beim Züchter erfahren, nehmen sie mit. Und was wir einfach brauchen und auch wollen. Also das muss man sich auch klar machen, wenn man einen schönen Wischler hat oder einen schönen Weimaraner hat oder einen schicken Kurzer hat. Diese Hunde bringen auch eine Wildschärfe mit, weil wir Jäger die brauchen und auch haben müssen. Ja, also wie oft hat der Hund mir schon den Hintern gerettet und das Wild noch gekriegt, ja, wo wir nicht mehr schießen konnten. Und es war krank geschossen. Also das ist natürlich ein ganz anderes Level und ein ganz anderes Potenzial. Und diese Hunde im Dummy dann hundertprozentig hinzukriegen, wird schwierig. Habe ich jetzt aber einen Vorsteher, wo ich sage, sorry, ich habe den jetzt, warum auch immer, aber jagdlich möchte ich nichts machen, dann kann ich versuchen, da nichts großjagdlich wach zu küssen, aber seine jagdlichen Anlagen und das, was er liebt, ne, das Suchen, selbstständig irgendwie irgendwo hingeschickt zu werden, dann selbstständig zu finden, die Teamarbeit, was ein Vorsteher auch mitbringt, das kann ich super exzellent dann über einen Dummy-Sport ausleben mit dem Hund. Ne? Und auch da gibt es, also auch bei mir sind sie mal mehr, mal weniger talentiert, weil der eine sagt, okay, ich Dummy finde ich super. Der andere sagt, oh, er jagt Sarah, diese Showtanz brauche ich nicht. Ja, und das, da muss man auch irgendwie drauf Rücksicht nehmen. Und dann weiß ich auch, okay, ich kann froh sein, wenn der mit mir meinen Dummy-Sport macht, für uns beide. Davon profitieren wir als Team, auch für die Jagd. Aber ich werde mit dem keine Working-Test oder so gehen, weil das ist nicht seine Leidenschaft.
Ja. No. Ja, aber es ist auch, das habe ich jetzt mehrmals rausgehört, deswegen wollte ich noch mal kurz da reinpieken. Also auch wenn man, sage ich mal, jetzt einen Jagdhund hat oder auch ein Mischling von Jagdhundrassen, das ist ja auch immer, es ist ja nicht nur vom Züchter, aber wenn man einen solchen Hund hat, dann kann man den durch Dummy-Training auch mehr kontrollieren. Also gerade dieses Gehorsam, das, was du sozusagen sagtest, dass man, was man, wo man dann Schwierigkeiten hat in der Jagd, dass er so eigenständig wird, dass er so weit rausgeht und so weiter. Das zeigt ja auch, dass man durch Dummy-Training das fördern kann, dass er das halt nicht tut.
Ja, ja, absolut. Also wir haben uns, das Vorstehlager hat sich relativ viel auch von den Retrievern angeguckt. Und unsere Hunde lernen ja auch, muss man dazu sagen, im ersten Jahr Anti-Jagd-Training. Die lernen genauso Steadiness, Aushalten. Und es ist ja auch das Leben des Jagdhundes. Wenn Action ist, das Wild da ist und geschossen wird, dann müssen die sich wieder zurücknehmen. Sonst kann kein Mensch schießen. Ja, und die Enten werden eingesammelt, wenn Hahn in Ruhe ist. Das ist so. Und dementsprechend müssen die das auch lernen. Und da haben wir auch zum Beispiel ganz viele Sachen übernommen. Und auch dieses Einweisen, wir nennen es jagdliches Einweisen, weil es schon ein bisschen gröber ist. Aber dass diese Führung, und das ist halt genau das, wenn ich das dem Hund die ersten Monate seines Lebens schaffe, beizubringen und auch diese Teamarbeit und auch eine freudige Teamarbeit, dann habe ich immer wieder ich habe eine Basis, wo ich ihn wieder drauf zurückholen kann, außerhalb der Jagdsaison oder auch, wenn der mir droht, außer Hand zu laufen, dass ich da wieder was habe, wo ich mit ihm arbeiten kann und wir wieder ein Team ein bisschen werden können. Weil die werden auch wirklich im Laufe einer Saison, die werden zwar ruhiger und die werden auch vernünftiger, auch ein alter Jagdhund, die ersten Jagden ist der wieder, tada, es geht los und man merkt im Laufe der Saison sind sie auch wieder führiger, weil sie ihre Erfahrungen machen und genauso kann ich sie halt auch immer wieder nehmen und durchs Dummy-Training ein bisschen erden und wir uns als Team wieder neu aufstellen.
Genau, weil es eben auch ein Sport ist, der die gleichen Grundlagen, sage ich mal, anspricht, also die gleichen Anlagen anspricht. Das ist ja auch das, was mir immer so gefällt daran. Also die anderen Sportarten sind auch toll. Ja, also da will ich gar nichts gegen sagen. Das ist nur eine andere Art für den Hund. Also da lernt der Hund etwas, was er nie im Leben zeigen würde, sag ich mal. Also gut, bei Agility über was rüberhüpfen würde er schon, aber nicht in einer bestimmten Reihenfolge etc. Oder auch bei den Gehorsamsachen. Das würde ein Hund ja nie von sich aus anbieten, nur weil er ja existiert. Aber so diese Sachen, die wir im Dummy-Training ja trainieren, die würde er ja auch in Natur, also wenn wir ihn jetzt aussetzen würden, rein theoretisch, würde er genau die gleichen Sachen zeigen, nur halt wahrscheinlich nicht so kontrolliert. Und deswegen kann man da auch so eine, also wie soll man sagen, so eine anfängliche Befriedigung vom Hund, ja, weil er einfach sagt, ja, genau das. Und das ist dann immer schön zu sehen. Also vor allem finde ich das immer ganz spannend, wenn man gerade einen jungen Hund hat, mit dem man anfängt und dann sagt, guck mal, habe ich ihm gar nicht gezeigt. Und der macht das dann einfach, wo man immer denkt, das ist so krass. Wer hat ihm das gesagt? Ja, ich meine, die Mama ist nicht da, kein Papa zeigt irgendwas, er läuft einfach los und kann ich.
Ja, das ist faszinierend, das zu sehen. Das sehen wir tatsächlich auch häufiger, muss ich sagen, bei den Retrievern, wo wir auch manchmal so denken, okay, guck mal, und teilweise Sachen auch, die sie sich so selber erarbeiten, die jungen Hunde, ne? Wo man denkt, cool, ne, das ist Anlage, guck mal, das steckt in ihm drin und irgendwie will das raus. Und genau wie du sagst, ich finde auch beim Dummy, ne, wir haben die Nasenarbeit, der macht Kilometer, wir haben die Teamarbeit. Also es sind ganz viele, das Überraschende, was einen zusammenwachsen lässt. Ne? Man hat mal, wo sie ein bisschen Steadiness haben. Also wir haben eigentlich alle Bereiche aus der Jagd, wo wir sie mit ja beschäftigen können. Und klar auch alle anderen Sachen wie Obedience, Rally-O, was es da mittlerweile gibt. Ich kenne auch Bracken und Schweißhunde, die solche Sachen zum Beispiel unheimlich gerne machen, was man eigentlich gar nicht, also ganz oft sagt man ganz gemein, so Bracken sind so ein bisschen Autisten, weil die immer so für sich sind, alleine sind und in ihrer eigenen Welt leben. Aber auch die kann man zum Beispiel mit so Konzentrationsarbeit total aus sich rausholen, weil die gar nicht diese schnelle Arbeit brauchen und ne, das weite Laufen. Wobei auch da gibt es Bracken, die es lieben. Also wie gesagt, ich kenne auch Bracken im Dummy. Also das ist genau. Aber ich finde auch Dummy ist eine tolle Beschäftigung. Aber ich glaube, man sollte sich wirklich überlegen, ist mein Hauptschwerpunkt Dummyarbeit oder die Jagd? Man kann beides machen. Meine Hunde müssen immer beides machen, weil ich einfach finde, es ist eine super Ergänzung. Und trotzdem überlege ich mir immer, was ist mein Schwerpunkt? Einfach, um es mir einfach zu machen und dem Hund auch. Und wenn ich eben einen Vorsteher oder einen Retriever habe, den ich nicht jagdlich führen möchte, dann würde ich die Dummy-Arbeit machen. Wenn man hinterher, ist es ja auch ganz oft, dass die Leute übers Dummy in dieses jagdliche Denken kommen und dann vom irgendwie in diese jagdliche Schiene reinschnuppern und dann irgendwann zum Jagdschein kommen. Ne? Und da, wir haben auch häufig Hunde in den Kursen, die sind schon 4 und dann wollen die Leute noch eine Brauchbarkeit machen oder sogar noch eine VPS, eine Verbandsprüfung nach dem Schuss führen, weil sie irgendwann den Jagdschein gemacht haben. Aber ich glaube, das wird dann nie ein krasser, erfahrener Jagdhund, auch wenn er gute Anlagen mitbringt, weil er einfach später seine Erfahrungen sammelt als einer, der ganz früh, auch da gibt es Ausnahmen, ne, aber ganz früh schon geprägt wird und entsprechend in die Jagd rein wächst. Andererseits habe ich da natürlich immer eine gute Grundlage übers Dummy, ne, dass ich einfach eine schöne Teamarbeit habe und so weiter. Also das eine schließt das andere nicht aus. Ich finde, sie ergänzen sich toll.
Ja, genau. Und ich sag mal, man lernt ja auch. Also gerade mit so einem Hund, den man dann, wenn man so zum reinrutscht, dann irgendwann hat man den zweiten.
Ja.
Das kann man ja gar nicht verhindern eigentlich. Bei manchen geht es schneller, bei manchen langsamer. Aber normalerweise holt man sich dann einen zweiten und dann kann man mit dem anderen immer noch, also hört sich gemein und fies an, dass man üben möchte mit dem, aber es ist gar nicht so, sondern man beide sind ja Anfänger.
Ja. Ja.
Und dann ist es auch einfach schön, dass man merkt, oh, guck mal, Lisa, da habe ich den Fehler gemacht, da hast du den Fehler gemacht und jetzt machen wir es zusammen. Ja, nein. Also, ja, vielen, vielen Dank, Sarah, für dieses tolle Gespräch. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir sind schon wieder ein bisschen über der Zeit, aber es war einfach sehr, sehr spannend. Und dieses Zwischenfeld zwischen Jagd und Jagdhunden und Dummy-Training und den Rassen oder auch den Mischling oder wer es machen möchte und wie man es dann macht, das ist einfach immer ein totales Spannungsfeld, was interessant ist. Und wo ich immer hoffe, dass wir auch zusammenkommen, sozusagen, dass man nicht sagt, ah, die doofen Jäger oder ach, die doofen Hundeleute, sondern dass man einfach sich akzeptiert und miteinander als immer dieses ganze Gegeneinander. Ich finde immer, davon gibt es schon genug auf der Welt und da müssen wir uns nicht auch noch was dazu basteln. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du mit dazu beigetragen hast und uns ein bisschen aufgeklärt hast. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Immer gerne und vielen Dank. War sehr spannend.
Okay. Tschüss.
Tschüss.
Und das war's jetzt auch schon. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen. Und wie jedes Mal gibt es ja eine Aufgabe zu diesen Podcast-Episoden. Und manchmal, wenn ein Interviewgast Lust dazu hat, macht er oder sie, in diesem Fall jetzt sie, auch eine Aufgabe nur für dich. Also für alle, die im Newsletter sind, die in der kostenlosen Trainingsgruppe Jagdfieber sind. Und den schicke ich dann am Freitag raus. Der ist dann wieder 14 Tage gültig. Alle im Team Jagdfieber, ihr habt die Aufgaben ja alle im Podcast-Produkt. Das heißt, ihr braucht euch da jetzt nicht eilen. Aber alle anderen, die das gerade hören und noch nicht im Newsletter sind, könnt ihr euch anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de/trainingsgruppe. Nochmal, www.hundeschule-jagdfieber.de/trainingsgruppe. Und dann bekommt ihr die Freitagsmails und in den Freitagsmails ist eben der Link zur Aufgabe und dieses Mal dann auch der Link zur Aufgabe von Sarah. Okay, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann immer du mich gehört hast. Wir hören voneinander nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.